Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zum Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich begrüße heute herzlich die bildende Künstlerin Eva Ursprung. Hallo Eva.
Hallo.
Bevor wir in unseren Fragenteich tauchen, werde ich die Eva kurz vorstellen. Sie ist geboren 1959 in Köflach, lebt und arbeitet in Graz. Sie hat Psychologie und Sprachwissenschaften studiert und ist seit 1986 freischaffende Künstlerin. Es gibt von einem anderen Autor, Martin Gewanko, ein Artface-Porträt über sie, das 2012 geschrieben wurde, wo sie als Zehnkämpferin bezeichnet wird. Und das ist sie auch in der Kunst. Und ich werde das kurz verlesen, nämlich in alphabetischer Reihenfolge. Fotografie, Installationen, Medienkunst, Musik, Netzkunst, neue Medien, Performance und Videokunst und Einsatz für die gute Sache und ein gewisser Hang zur Natur. Es gibt mittlerweile auch ein Update von diesem Artface. Das wurde 2023 geschrieben und wirklich um einen ganzen Curriculum erweitert, was alles deine Tätigkeiten sind. Es ist ein unglaublicher Reigen an künstlerischen Ausdrücken, Performances, Ausstellungen, Residences, Preisen und da bin ich jetzt auch schon beim Stichwort. Aber bevor wir darüber reden, welchen Preis Eva heuer bekommen hat vom Land Steiermark, kommt zwei meiner Einstiegsfragen, nämlich die erste lautet: Audio oder Video?
Beides. Das ist immer so. Lässt sich für mich nicht trennen.
Das, ja?
Also ich habe eigentlich eher mit Audio angefangen, aber dann brauche ich ein Bild dazu. Okay. Und inzwischen ergibt sich das so, auch wenn ich jetzt ein Video mache, dann braucht es den Ton und das wird dann meistens eine eigenständige Komposition.
Sehr schön. Dann kommt gleich die zweite Frage, nämlich Kunst oder Kultur?
Kunst.
Eindeutig. Jetzt zum aktuellen Anlass, warum Eva Ursprung bei uns hier im Podcast-Studio ist. Sie hat heuer den Würdigungspreis für bildende Kunst des Landes Steiermark bekommen. Das ist ein Jurypreis, für den kann man nicht einreichen, sondern da gibt es eine Expertinnenjury, die sich genau überlegt, wer für diesen Preis in Frage kommen könnte. Und es ist eine Juryauszeichnung sozusagen. Und jetzt, Eva, die obligatorische erste Frage: Was war deine erste Reaktion, als du erfahren hast, dass du diesen Preis bekommst? Und vor allem, wie hast du es erfahren?
Ich glaube, die Christiane Kader hat mich angerufen und ich habe es eigentlich nicht wirklich glauben können, weil ich schon immer sehr viel gemacht habe in sehr vielen verschiedenen Kontexten, aber nicht wirklich jetzt so viel in den offiziellen Häusern, sondern eher guerillamäßig, zum Beispiel im öffentlichen Raum oder in selbst aufgebauten Räumen. Und deshalb war es für mich schon eine große Überraschung, dass ich dann einen Würdigungspreis kriege.
Mhm, sehr schön. Und wer war der erste Mensch, dem du das dann mitgeteilt hast, dass du den Preis gewonnen hast?
Meiner Freundin und Kollegin Alexandra Gschiel, mit der ich sehr lange und sehr viel gemeinsam gearbeitet habe und der ich auch einen Preis wünschen würde.
Sehr schön.
Also überhaupt fühle ich mich ein bisschen komisch, weil ich denke, es gibt wirklich so viele Menschen in meinem Umfeld, die wirklich einen Preis verdienen würden. Und deshalb ein bisschen der Unglaube, warum jetzt ausgerechnet ich, wobei ich dann schon denke, ja, eh.
Damit du dir vielleicht ein bisschen darüber klarer werden kannst, warum du, würde ich gern einen kurzen Ausschnitt aus der Jurybegründung vorlesen. Das ist nämlich auch sehr spannend. Geschrieben hat das Andrea Ribernick, die Leiterin des Grazer Kunsthauses, und die Margarete Markowitz, die den Rotor, den Kunstverein, verantwortet. Und diese Jurybegründungen sind auch in der dazugehörigen Publikation, die es jedes Jahr zu den Landeskulturpreisen gibt, auch zu lesen. Ich werde aber nur einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Eva Ursprung entwickelt seit mehreren Jahrzehnten ihre multidisziplinäre künstlerische Praxis und trägt damit entscheidend zur Diversifizierung der kulturellen Landschaft der Steiermark bei. Eva Ursprung, die in so verschiedenen Feldern aktiv ist, arbeitet nicht nur als Künstlerin. Erforschen und hinterfragen sozialer Zusammenhänge, das Aufbrechen patriarchaler Strukturen und das Bewusstmachen ökonomischer Bedingtheiten sind ihr wesentlich. Damit sprengt sie die Definitionen klassischer künstlerischer Disziplinen. Seit den 1980er Jahren agiert sie in Zwischenfeldern und immer mit ausgewählten Mitstreiterinnen. Das Schaffen von Eva Ursprung kann als soziale Skulptur aufgefasst werden. Mit verschiedenen Vorhaben dringt sie aktiv in das Gewebe der Gesellschaft ein, unabhängig davon, ob es sich um Fragen der Gender Equality oder um globale ökonomische Kreisläufe handelt. Bis heute ist ihre Praxis, die steirische Kulturszene nachhaltig beeinflusst hat, vielfältig und bedeutungsvoll. Jetzt mache ich sozusagen einen Cliffhanger. Was war der Anlass, dass du eigentlich Psychologie und Sprachwissenschaft studiert hast? Und dann, was war quasi dieser erste Impuls, wie du künstlerisch tätig geworden bist?
Ja, Psychologie und Sprachwissenschaft habe ich gewählt aus Interesse am Menschen und an den Hintergründen, am Wesen des Menschseins und auch der Kommunikation. Und von dort her ist der Schritt zur Kunst eigentlich total logisch. Mhm. Also ich habe während dem Studium, habe ich dann schon das, was ich auf der Uni gemacht habe, mit meiner künstlerischen Praxis verknüpft. Ich habe im Prinzip immer schon Kunst gemacht, seit ich denken kann. Also so mit 15, 16 war ich schon in der Weststeiermark in Köflach bei einem Verein für Kunst und Politik. Mhm. Und da haben wir schon Ausstellungen gemacht. Und da habe ich halt so meine ersten Gehversuche gemacht, habe auch für die Zeitschrift geschrieben. Das war der Splitter. Und wir haben dann halt auch Ausstellungen gemacht.
Aber dass du irgendwie Kunst studierst oder in diese Richtung eine Ausbildung wählst, das war gar nicht so in deinem Sinn?
Nein. Wie gesagt, mich hat das Interesse am Menschen angetrieben. Und dass ich Kunst mache, das war für mich irgendwie normal. Das macht man sowieso. Und ich glaube, ich habe immer ein bisschen Sorge gehabt, mich in irgendein Schema einzwängen zu lassen. Ich bin zum Beispiel Musikschule gegangen. Mhm. Und habe dann sehr, sehr viel Mühe gehabt, das wieder zu verlernen, damit ich dann zu meiner Musik komme.
Mhm. Also raus aus dieser Struktur, die man in der Musikschule mitbekommt.
Genau, ich glaube, das war für mich eher abschreckend. Mhm. Also ich bin schon in der Volksschule in die Musikschule gegangen, habe dann Volksmusik gelernt. Und habe dann eben nie das Gefühl gehabt, ich kann das machen, was ich eigentlich tun will. Mhm. Und das hat mich wahrscheinlich auch von einer künstlerischen Ausbildung dann abgehalten, obwohl das sicher nicht so schlimm gewesen wäre.
Jetzt ist es ja so, dass jetzt verstehe ich schon etwas noch viel besser dein Interesse am Menschen, weil deine Kunst, der von Anfang an gesellschaftskritisch war, dann warst du ziemlich schnell gleich in Feminismus-Thema drinnen. Wird auch so, kann man das nachlesen, wenn man über dich was sucht. Und dieses Thema Feminismus in den 80er Jahren, wo dann du quasi mit deiner Kunst angefangen hast, bekannt zu werden, das war ja damals noch anders als jetzt. Es gab ja zwei Strömungen, nämlich das eine war dieser Gleichheitsfeminismus und der Differenzfeminismus. Und hast du die dann, aus welchem Grund, hast du dich mit irgendeinem davon beschäftigt oder bist du deinen eigenen Weg gegangen und warum gerade Feminismus?
Na gut, Gleichheit oder Differenz, ich wollte es rausfinden. Also da, im Prinzip habe ich schon, bin ich davon ausgegangen, dass Frauen das Gleiche können wie Männer. Aber in meinem Umfeld hat man mir dann gesagt, das und das kann ich nicht. Mhm. Ich kann nicht Schlagzeug spielen, haha. Oder ich kann, weiß der Teufel was nicht und Frauen können keine Künstler sein, nona. Also früher hat man auch nicht gegendert. Das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, da war alles wirklich sehr eng. Mhm. Und eben die Vorstellung jetzt, da hat es ja noch diesen Künstler-Genie-Begriff gegeben. Mhm. Und eine Frau als Genie war undenkbar. Und wer will schon mittelmäßig Künstlerin sein? Ja?
Mhm.
Sehr schön. Auch das war vielleicht der Grund, warum ich nicht so komplett hineingekippt bin. Und dann hat es auch was damit zu tun gehabt, dass meine Interessen immer sehr vielfältig waren. Also es ist ja jetzt so, dass ich immer zwischen Musik, bildender Kunst hin und her pendel und dass sie das eine ohne das andere für mich nie zufriedenstellend wäre. Und ja, also ich brauche das eigentlich gegenseitig als Ergänzung.
Ja, darüber möchte ich später dann noch genauer reden, weil das nämlich so spannend ist mit diesen verschiedenen Formen und wie du sie verknüpft, vor allem wenn man dann deine Kunst live erleben darf und das hat dann sehr gut sieht, wie Filme und deine Musik und wie das alles ineinander greift. Aber zuerst noch etwas zu deinen Anfängen, weil das ist schon sehr spannend. Du warst Mitbegründerin der ersten feministischen Kulturzeitung Europas. Und das kann man auch im Archiv der Österreichischen Nationalbibliothek so nachlesen. Und die Zeitung hieß Eva und Co. Und das war, du musst mir jetzt dann quasi sagen, ob ich richtig liege, mit denen allen, mit denen du es gemeinsam gemacht hast, mit der Veronika Dreier, der Dorothea Konrad, Silvia Ulrich, Anne Wrullich und mit der Germanistin Brigitte Krenn. Und es gibt ein Zitat in der Österreichischen Nationalbibliothek, das steht, das ist auch sehr spannend und wollte auch von dir wissen, wie du das eingeschätzt hast, 1992, also diese Zeitung erschien 10 Jahre lang und wurde die Zeitschrift eingestellt, weil die beteiligten Künstlerinnen kaum mehr Zeit für ihre eigenen Arbeiten fanden und außerdem eine Ghettoisierung von Frauenkunst befürchteten.
Genau.
Also das ist ein sehr spannendes Statement nachzulesen. Aber was war diese Sorge der Ghettoisierung?
Ja, es wurde zum Beispiel, hat die Stadt, wenn Künstlerinnen damals Förderung wollten oder Ausstellungsmöglichkeiten, es hat sich irgendwann so eingeschliffen, dass alle zu uns geschickt worden sind. Wir, Eva und Co., haben aber keinerlei Struktur gehabt in dem Sinn. Wir haben kein Geld gehabt für Anstellungen. Wir haben uns immer sehr prekär durchgehandelt mit geförderten Stellen, die dann ständig gewechselt haben, Praktikantinnen, die teilweise großartige Arbeiten gemacht haben und wirklich teilweise prägend waren, aber dann gleich wieder weg, weil jeder Mensch halt von seiner Arbeit leben muss.
Ja.
Und für uns war das alles größtenteils ehrenamtlich und wir haben also ehrenamtliche Zeitschrift gemacht. Wir haben von irgendwas leben müssen und Geld verdienen. Und wir wollten ja Kunst machen. Mhm. Und das geht irgendwie nicht aus.
Jetzt, so wie du schon im Eingang gesagt hast, du bist ja Autodidaktin in der Kunst. Das kann man in mehreren Interviews und so weiter nachlesen. Aber ab wann war der Zeitpunkt da, wo du gewusst hast, du kannst von der Kunst leben oder auch von dem, was du machst?
Es hat sich langsam so eingeschlichen in mein Leben. Also ich habe ja eine Dissertation in Psychologie angefangen und bin dann einfach nicht weitergekommen, weil ich ständig Einladungen zu Ausstellungen gekriegt habe. Und das war einfach viel spannender. Und das hat mich dann immer wieder so rausgerissen, bis ich mir dann irgendwann gedacht habe, wozu dann? Mache ich lieber Ausstellungen.
Jetzt denke ich mir halt, wenn du so in der Kunst eine Autodidaktin bist, gibt es Dinge, die du dir leichter beigebracht hast als anderes? Weil so wie, allein wenn du von der Musik erzählst, dass du verlernen hast müssen, um zu deiner eigenen Musik zu kommen, weil Kunst ist auch sehr viel Handwerk und Fertigkeiten, die man da können muss. Bei welchen Dingen tust du dir leicht oder bei welchen tust du dir schwer?
Ja, ich habe immer eigentlich schon mit Technologien gearbeitet. Ich habe angefangen mit Super 8 Filmen.
Sehr schön.
Dann habe ich viel fotografiert, dann habe ich mit Video weitergearbeitet. Und dann ist es so, dass das ja sehr viel konzeptuell arbeitet. Und für meine Installationen, wo ich handwerklich nicht weiter war, dann habe ich mir halt Hilfe. Ich glaube, das ist ganz normal.
Wie entwickelst du deine Themen? Also wie gehst du künstlerisch an das Thema heran? Weil du ja eben eigentlich nicht eine Sparte bedienst, sondern immer auf mehrere Sparten bist, genauso wie du es jetzt eigentlich schon erzählt hast. Was bedingt was? Wo denkst du dir sofort, das braucht Musik? Oder, dann mache ich lieber Fotografien?
Wenn ich mich mit irgendwas beschäftige, dann habe ich halt das Thema im Kopf und gehe durch die Gegend und bin einfach aufmerksam und halt das fest, mit welchen Medien auch immer. Mhm. Also, oder ich habe die Idee im Kopf und dann entwickelt sich halt die Umsetzung daraus. Es kommen die Bilder im Kopf oder die Klänge dazu. Das ist eigentlich ein Prozess, der im Kopf passiert.
Es gibt eine Skulptur, die im Innenhof vom Grazer Rathaus steht, die Superwoman. Anhand dieses Beispiels, die du gemeinsam mit Veronika Dreyer entwickelt hast, wie kam es zu der Darstellung dieser Superheldin, die es ja auch ins Kulturhauptstadtjahr 2003 geschafft hat? Eigentlich ist sie viel älter.
Ja, die war, glaube ich, schon 1986 oder so. Da hat uns die Helga Konrad von der Steirischen Kulturinitiative damals eingeladen, ein Projekt zum Thema Lebensräume zu machen. Es war das Jahresthema. Und ich glaube, die Veronika hat dann gemeint, ja, der Alltag einer Hausfrau wäre super. Und dann habe ich gemeint, ja, meine Schwester ist Hausfrau und habe dann meine Schwester den ganzen Tag lang fotografiert, analog. Mhm. Und die Bilder selber entwickelt, also es waren über 500. Und dann habe ich immer gedacht, das ist mir aber zu wenig. Also die Superfrau, die steht ja auch nicht im Rathaus, sondern sie fliegt. Mhm. Und für mich war das dann einfach wichtiger, sich über den Alltag zu erheben und einfach einmal drüber hinauszuwachsen, sich zu befreien. Und dann habe ich gemeint, ja, eigentlich braucht es dazu jetzt eben noch einen Gegenpol, die befreite Superfrau. Mhm. Und nachdem die Veronika, anders als ich, gut malt, hat sie dann die Superfrau gezeichnet, bemalt haben sie gemeinsam. Und das war, die erste Version war, glaube ich, 10 Meter groß. Und die wollten wir in Kleist am Hauptplatz in die Luft steigen lassen mit einem Heliumballon und sind dann mit der Superfrau am Autodach nach Kleistdorf gefahren, haben den Heliumballon befestigt und der hat sich losgerissen und ist ohne die Frau weggeflogen.
Und sie ist auch unten geblieben?
Sie ist auch unten geblieben.
Okay.
Deshalb haben wir dann diese Postkarten gemacht, wo sie über den Grazer Hauptplatz fliegt. Das war dann eine Fotomontage. Und dann hat die Kulturinitiative hat auch einen Kalender gemacht, wo sie drin war. Mhm. Und seitdem ist es immer wieder aufgegriffen, modifiziert, in verschiedenen Kontexten verwendet worden.
Genau, es ist ja immer wieder aufgetaucht.
Genau. Es ist natürlich sehr diskussionswürdig jetzt, dass man so diese Überfrau kreiert, ist ein bisschen fragwürdig, aber ich denke, man braucht einfach Inspiration und Empowerment. Mhm. Und ich glaube, das schafft sie noch immer.
Und dass sie blond und muskulös ist?
Genau.
Würdest du das heute wieder so machen?
Nicht unbedingt, aber wir haben ja, es wurde ja versucht. Wir haben die Margarete Markowitz hat andere Künstlerinnen eingeladen und wir haben lang diskutiert, wie könnte man sie verbessern. Und dann hat es ein paar andere Entwürfe gegeben. Und am Ende hat sie herausgestellt, na, eigentlich ist die Original-Superfrau nicht wirklich zu verbessern.
Ja.
Also die Marlene Leitner von Studio Asynchrom hat dann eine Kleinigkeit verändert und die ist jetzt auch im Umlauf.
Ah.
Aber prinzipiell ist es bei der ursprünglichen Superfrau blieben. Und ich finde das ja toll. Also das, was ich heute machen würde, wird heute eh gemacht. Zum Beispiel gibt es da die Gruppen The Cake Escape, die diese bunten Frauen machen, die haben alle Farben, die haben alle Augen- und Haarfarben, die haben Kopftuch oder auch nicht. Und genau das wäre es eigentlich. Aber das passiert jetzt eh. Und ich glaube, jetzt sind wir auch so weit.
Ja, dass sie.
Weil es war ja damals, man muss schon sagen, es war in Graz, hat es einfach nicht sehr viele People of Color gegeben. Das war in der Szene, es war eigentlich fast niemand da. Und wir haben ja im aktuellen Kontext gearbeitet und das Empowerment war eben für unser Umfeld gedacht.
Ja.
Und dass die dann so weit fliegt und so weit bekannt wird, hätten wir uns gar nicht vorstellen können.
Ja. Welche Rolle hat sie dann im Kulturhauptstadtjahr gehabt? Das ist jetzt 2003, da war sie dann ja schon auch 15 Jahre alt.
Ja, wobei die ja uralt wird. Bei ihr spielt Alter überhaupt keine Rolle. Die ist über alles erhaben.
Die ist über alles erhaben, sehr genau. Gut.
Die war nämlich das Logo vom Projekt Woman. Und Woman war das erste feministische Projekt überhaupt in einer Kulturhauptstadt. Das hat damals die Bettina Bär konzipiert. Und wir haben in diesem Programm haben wir eine Veranstaltungsreihe gemacht. Und Aktionen und Performances.
Ja, aber die sind ja auch noch sichtbar in der Stadt.
Diese Tafeln, genau.
Die Tafeln gibt es noch immer. Also wenn man aufmerksam durch die Grazer Stadt geht, dann findet man auch noch diese Tafeln, wo Frauen beschrieben sind und wo die Superwoman als sichtbares Zeichen auch drauf ist.
Ich weiß gar nicht, ob die drauf ist. Die Tafeln hat ja die Sabina Hörtner gestaltet.
Ich komme vor, ja.
Ja. Aber die Superwoman ist eben auch, also der feministische Teil der Kulturhauptstadt ist extrem nachhaltig. Der lässt sich nicht mehr beseitigen.
Der lässt sich nicht beseitigen, ne?
Weil ich denke, das ist nicht unwesentlich.
Das ist total wesentlich. Weil das ja für Grazer ungewöhnlich war mit der feministischen Kunst. Oder?
Ja, ja. Also ich glaube, wir haben da wirklich eine große Vorreiterrolle in ganz Europa.
Ja, eh. Schon allein mit dieser Kulturzeitung. Und ihr habt ja den Verein auch noch gegründet gehabt, oder?
Also der Kunstverein was, wie man es auch support, ist dann als Nachfolgeprojekt von Eva und Co. gegründet worden. Wir wollten eben keine Zeitschrift mehr machen, oder wir wollten schon, aber es... Das wäre einfach eine Vollzeitbeschäftigung gewesen. Und wir wollten uns wieder auf die eigene Kunst fokussieren, ja. Und haben für die Weiterführung unserer Kunstprojekte diesen Kunstverein Was gegründet und haben damit in Folge ziemlich große Projekte gemacht. Zum Beispiel diese Schiffsreise, das Projekt von Wien ans Schwarze Meer mit dem Schiff, nach dem NATO-Bombardement der Brücken in Serbien. Oder auch Women Beyond Borders, wo wir eine Ausstellung in einem Zugwaggon von Graz nach St. Petersburg als Wanderausstellung transportiert haben. Und das, nachdem aber gerade alle die Sowjetunion zusammengebrochen ist und die Grenzsituationen, die Zollformalitäten und so, das war alles überhaupt nicht geklärt.
Also schwierige Bedingungen.
Genau. Und eigentlich waren immer das unsere Herausforderungen. Was passiert politisch? Was ist gerade wichtig? Wo soll man hinschauen? Und ja, eben sich an den Herausforderungen auch reiben, auszutesten, was geht und was man daraus machen kann und auch wie man Grenzen überwindet oder Dinge, die an unmöglich erscheinen, doch möglich macht. Und das ist dieser Superwoman-Spirit.
Und das, das,
ja. Der hat sich direkt auf unsere Praxis übertragen. Mhm. Und ja, und hat uns dazu halt inspiriert, dass wir einfach Hindernisse überwinden.
Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass du ja deine Projekte zum Teil ja wieder aufgreifst, wenn du siehst, dass ein Thema wieder aktuell wird. Ich erinnere an das, das war eh auch in den 90er Jahren, dass du mit diesem Balkanized gestartet hast und dann hast du es aber noch einmal Mitte der 2015er Jahre, als die große Flüchtlingswelle kam, wieder aufgegriffen und noch einmal dargestellt.
Ja, Balkanized war auch ein 2003 Kulturjahrprojekt.
Ah.
Und das war ein Gruppenprojekt, wo ich mit neun KünstlerInnen aus verschiedenen Ländern eine Balkanreise gemacht habe. Das Projekt habe ich gemeinsam mit einem Kollegen in Serbien entwickelt. Mhm. Und ich habe mich mit dem Gebiet befasst, das eigentlich politisch immer schon sehr brisant war. Mhm. Und das auch sehr in unserer Nähe ist und was uns auch ganz, ganz direkt betrifft. Weil eigentlich sind wir, kann man ja fast sagen, Graz gehört ja eigentlich schon fast zum Balkan.
Das wird auch öfter
es
so zitiert.
Es ist unser Kulturkreis, ja. Es ist, was uns unterscheidet und so groß von Slowenien. Mhm. Und auch ja, das Thema, das Flüchtlingsthema betrifft uns natürlich alle.
Ja.
Nach wie vor.
Nach wie vor, und das taucht da immer wieder auf, ja.
Ja.
Das führt auch dazu, dich natürlich zu auch damit vorzustellen, dass du eine nicht nur weitreisende bist, sondern auch eine international vernetzte Künstlerin, weil deine Projekte auch immer mit internationaler Kraft ausgestattet sind. Und so wie du erzählst, dass immer dieses Wir, weil du gerne im Team arbeitest und gemeinsam unterwegs bist. Du warst jetzt ja unlängst auch in Venedig und hast gesagt, ich muss dort ein neues Projekt besprechen. Es ist nämlich gar nicht so leicht, die Eva hier ins Podcast-Studio zu bringen, weil sie eben so viel vernetzt unterwegs ist. Nimmst du da die Steiermark immer mit in die Welt oder bringst du die Welt in die Steiermark oder ist es eigentlich ein globales Vernetzen?
Na, es entwickelt sich meistens ein Austausch. Also ich war ja vor eineinhalb Jahren war in Indonesien und dieses Jahr ist dann eine indonesische Kollegin nach Graz gekommen im Rahmen vom Stereo Artist im Residence-Programm. Natürlich promote ich überall die Möglichkeiten, die es bei uns gibt und schaue das ja. Also ich arbeite gern mit anderen Menschen zusammen und das, da entsteht dann wirklich so ein gegenseitiger Sog.
Dieses Styria Artist in Residence Programm ist ja das internationale Austauschprogramm der Kulturabteilung und da warst du schon eben mit der Institution Schaumbad als Host mit dabei. Jetzt bist du es auch als Künstlerin, als Einzelperson sozusagen oder in Kombination mit einer anderen Institution. Was hast du das Gefühl, ist da das Kulturressort am richtigen Weg, genau solche Programme zu machen? Weil es wird ja immer gefragt, was brauchen Künstlerinnen? Brauchen die Preise, Auszeichnungen, Stipendien? Welchen Stellenwert gibst du solchen Programmen?
Ich finde Vernetzung extrem wichtig. Ich finde es total wichtig, über einen eigenen Horizont hinauszuschauen, Neues kennenzulernen, die eigene Denkweise zu überdenken. Weil durch den Kontakt mit Menschen, die woanders leben, in völlig anderen Kontexten, lernt man einfach auch einen neuen Blick auf die eigene Praxis, auf die eigene Umgebung. Es ist eine extreme Bereicherung.
Und genau, das jetzt würde ich gern auf dieses Schaumbad zurückkommen. Ja. Gell? Was war der Anlass, dass du das 2008 mitbegründet hast und du warst bis 2021 die Präsidentin davon und das ist ja auch ein Atelierhaus, das nach wie vor wächst.
Ja, der Grund war natürlich, dass ich Atelier gebraucht habe. leistbare Arbeitsräume für KünstlerInnen hat es damals in Graz kaum gegeben. Mhm. Es hat damals die Stadt Graz die Ateliers in der Mondsberger Gassen aufgelassen. Von Land hat es damals, glaube ich, gar kein Atelierprogramm gegeben. Und ich habe einfach ganz viele Menschen gekannt, die dringend einen Arbeitsraum braucht haben. Und über eine Kollegin bin ich dann auf jemanden gestoßen. Also es waren größtenteils Leute, die ich vorher nicht gekannt habe, die einfach auch einen Raum zum Arbeiten gesucht haben und die Kontakt zu einer Investmentfirma gehabt haben, die ein Gewerbegebäude als Prekarium zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Das heißt, man hat keine Miete zahlen brauchen, aber es man hat da jederzeit, war jederzeit kündbar.
Ah, okay.
Und das war vor Zwischenlösung, um das Gebäude nicht leer stehen zu lassen, dass das dann halt bespielt, belebt wird.
Ja.
Wir haben damals nur die Betriebskosten bezahlt und haben unglaublich großzügige Räume zur Verfügung gestellt gekriegt. Und ich bin dann eigentlich die Person gewesen, die sehr viel Erfahrung in Organisation, in Zusammenarbeit, Vernetzung mitgebracht hat. Mhm. Für mich war zum Beispiel das Forum Stadtpark eine total wichtige Schule, weil dort lernt man wirklich alles. Und mit diesem Schwung bin ich dann in dieses Projekt dann reingegangen. Außerdem habe ich durch meine anderen Projekte viele internationale Atelierhäuser gekannt. Ich habe zum Beispiel in Los Angeles in einem gewohnt eine Zeit lang, während einem Projekt. Und habe das einfach ganz toll gefunden, wie man sich gegenseitig unterstützen, inspirieren kann. Und auch dort, ich habe dort eine Ausstellung gehabt, da war eben auch ein Ausstellungsraum. Und damit war eigentlich das Konzept für Schaumbad eh schon fertig. Mhm. Also ein Haus, in dem man arbeiten, produzieren und präsentieren kann und in das man sich halt andere Menschen einladen kann zum Austausch.
Ja.
Und genau das habe ich dann gemeinsam mit der Gruppe da entwickelt.
Ja. Und jetzt ist der Schaumbad, wie viele Ateliers gibt es aktuell? Weil es gibt ja zahlreiche Veranstaltungen, ihr habt ja auch ganz viele Formate frisch ausprobiert, neu begründet, so wie diese Artist-Talks und auch ist jetzt, der Schaumbad ist natürlich ein großer Kooperationspartner im Rahmen der Styria Artist in Residence. Kommen die Leute und bewerben sich? Also ich habe keine Ahnung, wie es jetzt im Schaumbad, weil das ist ja, das war ja am Anfang jetzt, dort wo es ist, waren ja gar nicht so viele Ateliers, aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich auf Besuch war, hast du mir immer gezeigt, schau mal, da wird jetzt dazu gebaut, schau mal, die Räume haben wir noch bekommen, schau mal, da ist eine neue Wand.
Genau.
Also das ist eine gewachsene Struktur.
Mhm. Ja, und das ist ja so, es gibt im Moment ein großes Gemeinschaftsatelier, da sind, glaube ich, über 10 Leute im Moment drin. Mhm. Also der Platzbedarf ist enorm. Die Leistbarkeit von Arbeitsräumen hat sich nicht verbessert, seit es das Schaumbad gibt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für die Stadt, dass es den Ort gibt. Ich glaube, inzwischen werden sogar noch mehr Räume gebraucht, weil wir haben ja durch den Krieg in der Ukraine unglaublich viele spannende KünstlerInnen auch aus der Ukraine da, die genauso einen Arbeitsraum brauchen und die einen unglaublichen Schwung in die Grazer Szene bringen. Mhm. Auch aus dem Iran haben wir vor allem Künstlerinnen da, die einfach im Iran nicht mehr arbeiten können aktuell. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die alle da Möglichkeit haben zu arbeiten und wirklich so die Leute da zu inspirieren, weil da wird man einfach mit ganz anderen Gedankenwelten konfrontiert und durch die Zusammenarbeit ergeben sich da extrem spannende neue Dinge. Also ich finde Graz ist im Moment extrem interessant.
Ja, vor allem in dieser internationalen Vernetzung schon sehr spannend, auch diese ganzen unterschiedlichen Positionen da zu haben, ja. Und so wie du sagst, man kann nur hoffen, dass die Menschen offen sind, das auch kennenlernen zu wollen und sich damit auszutauschen. Eine Frage, was beim Schaumbad und was ich mir schon denke, aufgrund dieser vielen, vielen Jahre, wo du das machst und du immer mit so einer Gelassenheit auch erzählst, was du alles tust, aber wenn du so viel Administratives und Organisatorisches übernehmen musst, wie viel Platz bleibt dann noch für die eigene Arbeit oder wie kannst du, dein Tag hat auch nur 24 Stunden?
Ja, deshalb bin ich ausgezogen. Also ich habe jetzt, seit Sommer habe ich jetzt ein Atelier von der Stadt Graz in der Nachbarschaft des Schaumbades bei den Dackerwerken. Und ich genieße das unglaublich, dass ich einfach nur ins Atelier gehe und da kann ich dann tun, was ich will. Ohne, dass ich da mit ein paar Problemen beladen werde.
Weil so ein Atelier ist ja ein ganz großer sozialer Raum mit wahrscheinlich ja unterschiedlichsten Interessen und unterschiedlichen Befindlichkeiten, die man dann doch wieder, wie halt Gruppendynamik funktioniert, wieder unter einen Hut bringen muss oder soll.
Ja, es war schon eine spannende Situation und ich mich interessiert ja auch die soziale Plastik. Und ich habe das total spannend gefunden, wie sich da Strukturen entwickelt, wie sich Synergien, wie sich Zusammenarbeit entwickelt. Und es war ja zeitlang ein sehr dynamischer Austausch, wo man wirklich dann gemeinsam komplett neue, große Dinge gemeinsam geschafft hat, die allein überhaupt nicht möglich wären. Und das ist ja der Reiz für so ein Projekt.
Also das ist denn eigentlich das Kollektiv?
Also als Kollektiv habe ich das nie begriffen. Mhm. Es war eigentlich den meisten von Anfang an wichtig, schon bei sich selber zu bleiben, einen eigenen Raum, die eigene Arbeit zu machen, aber halt zusätzlich darüber hinausgehend dann in gemeinsamen Projekten dann über das hinauszuwachsen.
Weil ihr natürlich unterschiedliche Kunstvereine oder Ateliers Gemeinschaften auch anders strukturiert sind, andere anders funktionieren und der Spirit vom Schaumbad eher darin liegt. Das ist spannend, weil ihr erst jetzt begreift, dass natürlich ein Künstlerkollektiv etwas ganz anderes ist als der Schaumbad.
Ja. Ja. Na, es ist, glaube ich, immer allen wichtig gewesen, ja eigene Identität als Einzelkünstlerin zu bewahren. Mhm. Nur, weil du auch vorher gefragt hast, wie ich mir Fähigkeiten aneigne. Mhm. Das ist in einem Atelier hast ganz toll, weil da kann jede Person kann was anderes. Und wenn man jetzt eine Fähigkeit braucht, dann hat man einfach die Personen greifbar. Und dann entsteht irgendwie so gemeinsame Dynamik. Und zum Schluss kommen dann viel spannendere Dinge aus, als sie jede einzelne Person vorgestellt hat.
Ihr habt ja auch dann gemeinsame Ausstellungen gestaltet und da habt ihr wahrscheinlich die Themen auch entwickelt und die gesagt haben, das passt mir gut, da mache ich mit. Ich stelle mir diese Prozesse so spannend vor, wie viele Gespräche notwendig sind, wie man sich quasi einem Thema annähert und wie man dann auch etwas umsetzt schlussendlich.
Ja, und das ist auch gut, wenn man gemeinsam dann in einem Haus ist, dann ist auch die Kommunikation eine andere, weil da trifft man sich, es unterhalten sich dort ein paar und da ein paar und dann wächst das Ganze.
Wenn du jetzt so auf dein künstlerisches Leben blickst und es würde dich wer fragen und ich frage dich konkret, was sind so drei Hauptstationen, die du gerne benennen würdest, wo du sagst, die waren so richtig wichtig in meinem Leben und haben mir was Besonderes gegeben?
Ja, wichtig und prägend war sicher Eva und Co. Und dann die andere Schiene, meine erste Band, Rosi lebt, die in der Musik ähnlichen Stellenwert hat wie Eva und Co. in der bildenden Kunst. Es war ein ziemliches Pionierprojekt.
Magst du kurz erzählen, welche Musik ihr gespielt habt und was das für eine Band war?
Wir waren vier Frauen und ein Mann. Und manchmal hat auch nur die Frauensektion ohne den Mann gespielt. Wir waren quasi die erste Frauenband in Graz und wir haben sehr experimentell gespielt. Wir haben viel improvisiert, wir haben mit Geräuschen gearbeitet, wir waren auch Punk. Mhm. Das heißt, es ist nicht auf technische, musikalische Fähigkeiten ankommen, sondern Sachen auszuprobieren und einen eigenen Weg finden, die Sachen zu machen.
War das die einzige Band oder hast du noch andere Bands in deinem Leben?
Ich habe viele Bands in meinem Leben. Aktuell Notorious Noise Brigade mit der Reni Hofmüller. Mhm. Die war auch bei Rosi Lebt kurz dabei. Und jetzt sind wir eigentlich gemeinsam in zwei Bands. Also das eine ist eben das Duo, wo wir elektronische Experimentalmusik machen. Mhm. Und dann haben wir eine Punkband, The Lonesome Hot Dudes, die im Dezember, im Jänner haben wir in Wien ein Konzert. Und da spielen wir halt Punk. Und wir sind fünf Frauen. Die Jüngste ist 20, mhm, und ich bin die Älteste. Mein Geburtsdatum hast du gesagt.
Genau.
Und die anderen sind so dazwischen aufgeteilt.
Okay, sehr schön. Und im Jänner in Wien zu erleben. Wir werden das, glaube ich, in den Shownotes wird das nachzulesen sein, wo dann die Eva und ihre Bands auftreten. Gut, also die Bands als ein Punkt, eine Station. Jetzt haben wir noch für zwei Stationen sind noch übrig. Ah, Eva und, na stimmt nicht, eine ist noch übrig. Eva und Co. und die Band.
Puh. Nein, es ist schwierig, weil einerseits waren auch meine Residencies ein starker Einfluss auf das, was ich gemacht habe. Und einfach unterwegs sein, Neues kennenzulernen und das dann zu verarbeiten und umzusetzen, das ist sicher... Ich habe irgendwann angefangen, allein zu reisen. Mhm. Und da kriegt man komplett anderen Blick auf die Welt und ist ganz anders seiner Umgebung ausgesetzt, als wenn man das gemeinsam macht und kann sich da wirklich in Situationen hineinbegeben, wo man dann wirklich was Neues erfährt.
Das Alleinreisen ist ja eigentlich nach wie vor für Frauen nicht das Alltägliche?
Na, ich habe schon sehr auf meinen Reisen sehr viele alleinreisende Frauen getroffen. Und das ist dann immer schön, dann reist man vielleicht ein bisschen gemeinsam weiter und dann trennt man sie wieder. Und da ergeben sich auch total schöne Freundschaften.
Gibt es bei deinen Reisen noch so richtige Wunschziele, die du noch hast, wo du noch gern hin würdest?
Oh, viele eigentlich. Also ich war zum Beispiel inzwischen jetzt schon zweimal in Australien. Und das letzte Mal habe ich ein Künstlerinnenkollektiv kennengelernt. Die arbeiten an einem Fluss im Outback. Mhm. Und das sind teils Aborigine-Künstlerinnen. Und die haben so Austausch mit internationalen Künstlerinnen. Und das würde mich total reizen, zum Beispiel, dass ich da ein bisschen in diese Kultur eintauche und da mehr lerne, weil da das wieder ein komplett anderer Zugang ist. Das ist so extrem mit dem Land, mit der Natur verbunden und da sehr spirituell. Mhm. Und ich glaube, dass ich da ganz viel lernen könnte.
Das bringt mich ja noch zu diesem Punkt, bei deinem Artikel als Zehnkämpferin steht auch der Hang zur Natur. Wo liegt dein Hang zur Natur?
Ja, das ist jetzt schwer zu definieren. Ich lebe immer in der Stadt, ich bin schon eine Städterin, aber ich respektiere einfach die Natur, beziehungsweise...
Du hast in dem Video gesagt, dass du gern tauchst und schwimmst.
Genau. Aber genau. Das Tauchen ist ja auch nicht sehr natürlich, wenn ich da Sauerstoffflaschen umgehängt habe. Ich glaube eher, mich interessieren einfach die verschiedenen Facetten der Welt. Mhm. Also ich möchte dorthin, wo niemand vorher war, wahrscheinlich okay. Eins Weltall, mhm. Deshalb auch die Superfrau.
Die da hinfliegt, okay.
Ja, also ich möchte einfach alles kennenlernen. Mhm. Was mich antreibt, ist wahrscheinlich die große Neugierde.
Und eben, um diese Neugierde irgendwie nachzugeben, wo entdeckst du und wie entdeckst du die Dinge? Also wie lernst du so ein Künstlerinnenkollektiv kennen? Mir kommt vor, es ist doch irgendeine, so wie Superwoman, eine kosmische Verbindung da, dass dann das eine zum anderen führt.
Naja, ich habe die ganz banal auf der ISEA kennengelernt, das Internationale Symposium für Electronic Arts. Mhm. Und da habe ich einen Vortrag gehabt und die auch und man tauscht sich halt aus. Also es ist die Vernetzung.
Die Vernetzung ist es.
Genau.
Und jetzt von der Vernetzung mal weg zu den aktuellen Projekten. Du hast ja jetzt in Graz über Kunst im öffentlichen Raum, gibt es ja ein Projekt, das läuft ja noch.
Mhm. Demokratie in Gefahr.
Sehr zeitaktuell, sehr spannend. Da sind wieder mehrere Künstlerinnen dabei, die dieses Projekt gemeinsam bewerkstelligen.
Ja, das mit dem Verein Xenos, bei dem ich schon länger im Vorstand bin. Und das Projekt habe ich gemeinsam mit Mariam Mahdi und Joachim Heinzel entwickelt. Die Idee war schon vorher da.
Und es ist aufgebaut aus verschiedenen Stationen, die man in der Stadt sehen kann, wo mit dem Thema Demokratien gearbeitet worden ist.
Ja, also ich habe gemeinsam mit der Mariam das kuratiert und wir haben uns überlegt, welche Aspekte sind wichtig zum Thema. Ausgangspunkt waren natürlich die vielen Wahlen, die wir das Jahr haben. Die US-Wahlen, da war irgendwie, haben wir damals schon befürchtet, wie sie ausgehen werden. Mhm. Aber auch in Österreich, die Wahlen sind ja auch nicht so, dass die Parteien, die jetzt die meisten Stimmen haben, so begeisterte Demokraten wären. Und die Frage ist halt, wohin gehen die Demokratien? Mhm. Und dann haben wir in verschiedene Länder geschaut, zum Beispiel war auch im Rahmen des steirischen Stipendiatenprogramms, damals im Rondo, war eine Kollegin aus Myanmar da, Songsi Heavenly. Mhm. Und mit der, die habe ich damals in Bangkok kennengelernt und auf das Programm aufmerksam gemacht und wir haben ganz viel zusammengearbeitet, wie sie da war. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, Myanmar ist zum Beispiel ein Land, das seit Jahrzehnten um die Demokratie kämpft. Mhm. Und wo es immer nur ganz kurz gelingt, das an Wahlen, dann gibt es wieder demokratisch gewählte Präsidentin und dann gibt es wieder einen Militärputsch. Mhm. Und Songsi zum Beispiel, die lebt jetzt in Berlin und ich glaube, die kann im Moment nicht nach Myanmar zurück, weil da wieder ein Militärputsch war. Und da habe ich zum Beispiel die Songsi eingeladen. Ja. Natürlich viele Personen aus meinen Umfeld da in Graz, die zum Thema was zu sagen haben, zum Beispiel The Cake Escape, die sehr junge, dynamische, feministische, multikulturelle Gruppe sind und die eigentlich für mich so die Utopie repräsentieren, wo wollen wir hin, wie könnte spannende, bunte Demokratie ausschauen. Und dann Irwin aus Slowenien, so als Gegenpol. Die haben sich schon immer mit totalitären Systemen, mit Faschismus beschäftigt und gehen das gleiche Thema von ganz anderen Seiten an. Und genau das interessiert mich aber auch, wenn ich kuratiere, dass sie unterschiedlichste Positionen, die eigentlich total konträr sind, total gern kombiniere und gegenüberstelle, mhm, und dann einfach schaue, wie es aufgeht und wie das dann eine total spannende Sache wird, die dann komplett neu irgendwie zusammenwächst, mhm, und ein schlüssiges Ganzes ergibt.
Und in sich wahrscheinlich eine eigene Dynamik.
Ja.
Wie lange ist das noch im Grazer Stadtraum zu sehen?
Nur mehr bis zum Tag der Menschenrechte, das ist der 10.12.
Hast du, welche Pläne hast du jetzt? Magst du noch etwas sagen über deine Zukunft? Gibt es Zukunftspläne? Genau. Jetzt könnt ihr nicht sehen, wie Eva schaut.
Oh je.
Oder es Projekte, die du noch, die jetzt dir zu einer nahen Umsetzung kommen? Weil Pläne wirst du wahrscheinlich sehr viele haben.
Eben, es überfordert mich jetzt komplett.
Ja, dann lassen wir das einfach fliegend stehen, so wie die Superwoman.
Perfekt. Genau so wird es sein. So, und irgendwann hebt es ab. Und nein, ich habe einfach ganz viele Ideen im Kopf und überlege halt, es ist im Prinzip meistens so, dass dann das, was am vordringlichsten ist, das wird dann. Und darüber möchte ich jetzt eigentlich gar nicht reden, weil aus der Vielfalt dessen, was möglich ist, wird sich etwas entwickeln, das dann vielleicht ganz was anderes ist.
Liebe Eva, vielen lieben Dank für das Gespräch und dass du zum Kunstfunken gekommen bist. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.